Einige haben tatsächlich schon gut aufgepasst und gleich ein bisschen Wasser getrunken. Ausgezeichnet. Ist mir gerade gesagt worden, es gibt auch hinten wohl noch Literatur zum Thema. Kann ich nur empfehlen, das Thema Gesundheit sich noch ein bisschen damit mehr zu vertiefen und einige Dinge noch mehr darüber zu lernen. Also schauen Sie hinterher dann an den Ständen dort nach den entsprechenden Büchern. Wir wollen jetzt weitermachen. Ich habe meine Bibel vergessen. Wir haben heute zwei Fragen gehabt. Und die wollen wir kurz ansprechen. Die erste Frage ist eine Frage, die, von der ich Ihnen jetzt schon sagen kann, dass ich sie, ich sage jetzt die Frage. Die Frage ist gestellt worden in Bezug auf den Daniel 9 Vortrag. Kann man den exakten Kreuzigungstag von Jesus im heutigen Kalendersystem angeben? Also kann man sagen, es war der 21. März zum Beispiel, Jahre 31. Und da muss ich sagen, diese Frage kann man tatsächlich so nicht beantworten. Das ist leider nicht so einfach. Was wir sagen können mit Bestimmtheit ist sicherlich, dass er im Jahre 31 gestorben ist. Wir können auch sagen, dass es im jüdischen Monat Nisan gewesen ist. Und das Passah war dort am 14. Nisan und da gab es am 15. ein großes Fest und am 16. das Tag der ungesäuerten Brote. Man könnte ja denken, dann muss es doch gar nicht so schwer sein, einfach diesen 14. Nisan im Jahre 31 zu finden. Aber das ist erst aus verschiedenen Gründen sehr, sehr kompliziert und viele Leute haben das schon versucht und kommen zu abweichenden Ergebnissen, zum Teil auch so, dass sie dann deswegen das Jahr der Kreuzigung wieder verschieben wollen, damit es passt. Es hat damit zu tun, dass die Juden in ihrer Monatseinteilung ein Jahr hatten, das nicht genau 365 Tage hatte und dementsprechend die Monate manchmal ein bisschen flexibel waren und auch mal einen Tag mehr oder weniger hatten. Das Neujahr wurde dann abhängig gemacht, auch von der Gerstenernte. Da gab es also ein Prinzip, dass wenn die Ernte der Gerste in Jerusalem und Umgebung reif ist, dass dann entsprechend das neue Jahr, der neue Monat beginnen kann. Das hängt an den Neumonden auch. Ja, die Monate wurden nach dem Neumond berechnet. Allerdings kommt es manchmal vor, dass die Wolkendecke so dicht ist, dass man mitunter den Neumond als solchen nicht erkennen konnte. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Problemen und man weiß dann nicht ganz hundertprozentig, wie waren die klimatischen und die agrikulturellen Bedingungen in Palästina im Jahr 31. Man weiß nicht genau, wann ist die Gerste reif gewesen. Man weiß auch nicht genau, wann die dann genau den Neumond dann gesehen haben. Da gibt es bestimmte auch Richtlinien. Es gab auch innerhalb des Judentums verschiedene Berechnungsmethoden. Da gab es die traditionelle der Rabbis, aber es gab auch die mehr auf das Gesetz Mose zurückgeht, die später, noch viele Jahrhunderte später, von den Karaiten übernommen worden ist. Das heißt, wir können leider zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es niemanden, der das mit Bestimmtheit so sagen kann, weil uns einfach bestimmte Informationen fehlen. Und deswegen muss das leider erstmal offen bleiben. Vielleicht wird sich das nochmal ändern, das weiß ich nicht, aber ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, bezog sich noch einmal darauf, wir hatten die Frage schon mal am ersten Wochenende gehabt, welche Bibelübersetzungen denn zu verwenden sind und welche Unterschiede es gibt. Und vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz. Wie ich ja schon beim ersten Wochenende gesagt habe, Bibelübersetzungen sind in der Regel meistens sehr gut. Die Idee, dass man jetzt Hebräisch und Griechisch lernen muss, um die Bibel zu verstehen, ist Unsinn. Wer das gerne machen möchte, wird viel Freude haben. Es macht viel Spaß, irgendwie so die Feinheiten der Ausdrucksweise nochmal so zu sehen. Aber der Inhalt ist in den Übersetzungen immer derselbe. Manchmal gibt es Worte, die verschiedentlich übersetzt werden können und das spiegelt sich dann in den verschiedenen Übersetzungsvarianten wieder. Die Übersetzungen, die es gibt, sind hinsichtlich ihrer Verständlichkeit und Genauigkeit unterschiedlich. Zum Beispiel haben wir die Elberfelder Übersetzung, die im deutschsprachigen Raum die genaueste ist. Und wenn man wirklich sich auch anschauen möchte, wie ist die Reihenfolge der Worte, wie ist die Satzstruktur, wie sind die grammatischen Besonderheiten des Textes, kommt man an der Elberfelder nicht vorbei. Die Luther und auch die Zürcher, die guten alten Reformationsbibeln, die sind da ein bisschen freier, immer noch sehr genau, ein bisschen freier, weil sie ja das Ziel hatten, die Bibel verständlich zu machen für das Volk. Dabei waren sie von sehr guten Übersetzern gemacht worden, aber sie haben auch dieses Ziel, so ein bisschen die Botschaft rüberzubringen. Manchmal vielleicht ein klein wenig zu interpretierend. Die vielleicht beste Kompromisslösung ist die Schlachter 2000, die wir hier meistens verwenden, einfach weil sie doch sehr genau ist, aber auch relativ gut verständlich beim Lesen. Es gibt dann auch die sogenannten Übertragungen, wo man also den Bibeltext paraphrasiert, wie zum Beispiel die Gute Nachricht oder die Hoffnung für alle. Die, sage ich immer wieder gerne, eignen sich für Spruchkarten, für Geburtstagsgrüße. Da kann man mal so ganz leicht verständlichen Text aufschreiben, ganz wunderbar. Wenn man jetzt Offenbarung studiert, wird man da sehr schnell an Grenzen kommen, weil einfach zu viel paraphrasiert ist und es manchmal dann doch auf die Feinheiten ankommt. Man sollte sich aber nicht täuschen lassen. Manchmal haben Leute die Idee, je urtexttreuer eine Bibel ist, desto besser. Das klingt für den Laien erstmal sehr plausibel, ist es aber nicht. Da gibt es zum Beispiel die Idee einer sogenannten konkordanten Übersetzung. Das ist die Idee, die sogenannte konkordante Übersetzung, es gibt einige Bibeln, die nach diesem Prinzip vorgehen, dass ein hebräisches Wort immer mit demselben deutschen Wort übersetzt wird. Sodass immer, wenn dieses deutsche Wort kommt, man weiß, da steht dasselbe Wort. Das hat zwar den Vorteil, man weiß dann, wo dieses Wort überall vorkommt, aber es ist natürlich absolut unsinnig zu glauben, dass ein Wort immer dieselbe Übersetzung hat. Das kann man ja schon, wenn ich vom Englischen ins Deutsche mache, nicht übersetzen. Ja? Ich kann nicht das Wort, das Wort Birne zum Beispiel bedeutet mal ein Obst und mal etwas Leuchtendes an der Zimmerdecke und ab und zu umgangssprachlich auch mein Kopf. Ja? Mit die Birne gestoßen. Und so ist es im Hebräisch natürlich auch. Und also im Englischen, wenn da ein Text von Apple spricht, weiß ich noch nicht genau, ob es ein Apfel gemeint ist oder ein Computer. Und ich kann nicht immer Apfel übersetzen, wenn vielleicht ab und zu Computer gemeint ist. Also gibt es im Hebräischen und Griechischen das auch. Und deswegen sind diese konkordanten Übersetzungen dann tatsächlich manchmal irreführender, als es vermuten lässt. Zudem kommt manchmal auch das die hebräische Sprache gar nicht so präzise ist. Zum Beispiel kann die hebräische Sprache nicht ausdrücken, dass etwas größer oder kleiner ist. Also dieses Wort größer als oder kleiner als, dieser Vergleich, den gibt es im Hebräischen gar nicht. Und deswegen steht zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 16, Gott schuf die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht. Das ist korrekt übersetzt, auch von der Schlachter. Gemeint ist aber nicht das Große und das Kleine, sondern gemeint ist das Größere und das Kleinere. Ja, wenn ich sage, es gibt zwei große Lichter, das Große und das Kleine, ist das eigentlich sinnlos. Wenn ich sage, es sind die beiden großen Lichter, das Größere und das Kleinere, dann ist das, was der Schreiber eigentlich sagen wollte. Er konnte es aber mit solchen Worten nicht ausschreiben. Er musste im Hebräischen sagen, das Große und das Kleine und hat darauf gehofft, dass alle, oder? Das war damals so geläufig. Also eine gute Übersetzung würde jetzt eigentlich vom Urtext abweichen und nicht sagen, das Große und das Kleine, sondern das Größere und das Kleinere. Also das nur als Hinweis dafür, dass Urtexttreue, die oft so hochgehalten wird, das muss man mit Bedacht bedenken. Und deswegen ist die beste Variante immer noch, dass man, wenn man jetzt wirklich sicher sein will, einfach verschiedene Übersetzungen nebeneinander legt, die Schlachter, Elberfelder, Luther, Zürcher, was auch immer, und vor allem aber auch die Bibel sich selbst auslegen lässt. Ja, also wir werden das hier heute auch Abend nochmal wieder sehen. Es gibt immer mal wieder einzelne Bibelstellen, die sind ein bisschen schwierig, die sind ein bisschen kompliziert, da könnte es so oder so sein. Aber wenn man die große Masse aller Bibeltexte anschaut, ist immer ganz klar und sehr deutlich, was Gott möchte. Ja, und niemand geht verloren, weil er das hebräische Wort so oder so übersetzt hat. Also da sollte man auch die Kirche dann im Dorf lassen. Heute soll es jetzt, nachdem wir über das Leben gesprochen haben und wie das Leben etwas schöner und erfüllter und glücklicher sein kann, über den Tod sprechen. Und das ist ein ernstes Thema, aber auch eins, bei dem es sehr viel Verwirrung gibt und ein Thema, das sehr wichtig ist, um überhaupt das ganze Evangelium verstehen zu können. Und bevor wir das tun wollen, wollen wir noch einmal Gott einladen, dass er unsere Gedanken leitet. Lieber Vater im Himmel,
Ich möchte dir danken, dass du uns jetzt die Gelegenheit gibst, dass wir dein Wort studieren können und dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig sein möchtest. Bitte, bitte sprich zu uns durch dein Wort. Gib, dass wir bereit sind, die Wahrheit so anzunehmen, wie sie in dir ist, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen kann und wir bereit sind, auch vielleicht liebgewonnene Ideen aufzugeben, weil sie mit deinem Wort nicht in Übereinstimmung sind. Schenk du uns Klarheit und danke, dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern dass es ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Für viele Menschen ist der Tod ein echtes Rätsel. Was genau passiert, wenn man stirbt? Da gibt es verschiedene Ideen. Manche Leute glauben, dass man direkt in den Himmel geht. Andere glauben, dass man vielleicht erst einmal, wenn man nicht ein total Heiliger gewesen ist, so in ein Zwischenstadium geht, wo man ein bisschen brennt, das Fegefeuer, und wenn man dann genug gebrannt hat, ist man vielleicht bereit für den Himmel. In Ausnahmefällen kommt man auch eher ins Limbo. Dann gibt es wiederum Leute, die der Meinung sind, dass man von einer Existenz in die nächste überwechselt. Ja, zum Beispiel in Indien, das ist ein sehr populärer Glaube, dass man, wenn man ein guter Mensch gewesen ist, dann wird man vielleicht im nächsten Leben eine Kuh. Wenn man ein ganz schlechter Mensch gewesen ist, wird man eine Frau vielleicht. Ja. Jedenfalls in Indien wäre das so eine Wertvorstellung. Es gibt Menschen, die glauben, dass wenn sie sterben, der Körper einfach zerfällt und nichts ist und das war es für immer. Ja. Keine Hoffnung auf irgendetwas. Und das sind nur einige wenige Beispiele aus dem großen Spektrum von Ideen, was passiert nach dem Tod. Man muss ja zugeben, dass manchmal auch die professionellen Religionsausüber sich durchaus verwirrend äußern. Ja, wenn man zum Beispiel einer christlichen Trauerfeier, ein Begräbnis dabei ist, dann sieht man dort vielleicht den Sarg und den Pastor, der die Trauerrede hält und der dann sagt, mit Blick auf den Sarg, Herr, so und so war ein wirklich netter Mensch und er schaut auf den Sarg und spricht über diesen Verstorbenen und 5 Minuten später sagt er, aber jetzt ist er im Himmel und schaut auf uns herab und wird uns mit einem Lächeln anschauen, nicht wahr? Und 10 Minuten später sagt derselbe Pastor in der Predigt dann, und wir erwarten die Auferstehung der Toten aus dem Grab. Und der geneigte Hörer denkt sich dann, ja, wo ist er denn jetzt? Im Grab? Im Himmel? Vielleicht doch irgendwie noch im Grab und kommt dann. Das macht doch gar nicht so richtig Sinn. Aber das Thema ist dann nicht nur ein theoretisches Thema, ein theologisches Thema, wo wir die Frage jetzt stellen, ja, was passiert denn? Das ist ein Thema, das vor allem dann relevant wird, wenn man entweder selbst vielleicht kurz vor dem Tod steht, eine schwere Krankheit hat, oder wenn das Thema Tod einen ergreift, weil vielleicht ein liebgewordener Mensch, ein Familienmitglied, ein Freund plötzlich unerwartet stirbt. Vielleicht manchmal so schnell, dass man nicht mal mehr Abschied nehmen konnte. Und dann stehen große Fragezeichen im Raum. Wir haben ja schon über die Frage auch nach dem Warum des Leides gesprochen. Und wir haben dieses Wesen des großen Kampfes zwischen Christus und Satan ja verstanden. Aber trotzdem ist ein Thema, das uns emotional sehr stark berühren kann. Ein Thema, wo es wirklich Hoffnung braucht, die trägt. Gibt es Hoffnung, die über den Tod hinausreicht? Jesus hat auch über das Thema des Todes gesprochen. Und er sagt hier in der Johannes-Offenbarung, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus sagt hier, was ich zu sagen habe, ist nicht angelesenes Buchwissen. Ich habe keine Studien konsultiert, sondern ich kenne beide Zustände. Ich kenne den Tod, ich kenne das Leben. Ich war tot, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich rede aus Erfahrung. Hier ist jemand, jeder Christ, der sich mit Bewusstsein Christ nennt, wird zustimmen, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er kennt den Tod, er kennt das Leben. Was er zu dem Thema zu sagen hat, sollte für einen Christen absolute Autorität haben. Denn er weiß es. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Wenn wir das Geheimnis des Grabes aufschließen wollen, wenn wir wissen wollen, was der Tod bedeutet, müssen wir zu Jesus, denn er sagt, ich habe den Schlüssel. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was dann passiert. Ich kann es dir sagen. Nun, wenn wir ein biblisches Thema studieren, wie den Tod zum Beispiel, oder auch andere Themen, müssen wir uns an das Prinzip halten, das Jesus selbst angewendet hat, wenn er die Bibel studiert hat. Jesus hat nicht einfach wahllos sich einen Text hier rausgegriffen und dort einen Text herausgesucht und dann irgendwie etwas philosophiert. Nein, Jesus selbst, der er Gott war und Mensch geworden ist, hat beim Bibellesen eine sehr systematische Methode gehabt. Das heißt hier, er begann bei Mose und bei allen Propheten und legt ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Ich nenne das das ABC des Bibelstudiums. Wenn man anfängt, die Bibel kennenzulernen, muss man erstmal das ABC kennenlernen, ja? So wie in der Schule. Erstmal die Anfänge. Das ABC des Bibelstudiums ist, fange von vorne an, nicht wahr? Am Anfang, beziehe alle Texte der Bibel ein und beziehe alles auf Christus. Anfang, Bibel, Christus. Wenn wir bei einem Thema wie dem Tod von vorne anfangen, also dort, wo das Thema zum ersten Mal aufgegriffen wird, dann alle Texte nehmen, von denen die Bibel spricht, also im Alten und im Neuen Testament und uns nicht nur auf einen Autor oder eine Stelle berufen, sondern das weit streuen und immer im Blick haben, wie das mit Jesus zusammenhängt, dann finden wir die Antwort und haben die Wahrheit über den Tod entdeckt. Und so wollen wir an den Anfang gehen, um zu verstehen, was der Mensch eigentlich ist, was seine Natur ist. Denn Leben und Tod hängen eben untrennbar in dieser Frage miteinander zusammen. Um zu verstehen, was der Tod ist, müssen wir erst einmal verstehen, was das Leben ist. Als Gott den Menschen schuf, lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Übrigens, Gott hatte verschiedenste Materialien zur Verfügung. Die Bibel sagt uns, dass auf der Erde, die er schuf, es kostbare Materialien gab. Da spricht es von dem Land Hawila in 1. Mose 2, Vers 10, wo das Gold ist. Und da heißt es, das Gold dieses Landes ist gut. Da kommt auch das Berlachatz vor und der Edelstein Onyx. Da gab es Edelsteine und Gold. Gott hätte aus all dem den Menschen machen können. Aber als er den Menschen schuf, nahm er das Unscheinbarste, was es gab. Staub. Staub von Erde. Er sagt das später immer wieder, nicht wahr? Denn du bist Staub und zum Staub sollst du wieder zurückkehren. Und wir können uns so vorstellen, wie Gott dem Universum gesagt hatte, es werde Licht und es wurde Licht, der die Himmelskörper durch sein Wort erschaffen hat, wie der auf die Erde kommt und im Staub quasi wühlt und den Staub formt, nicht wahr? Und dann dieser Körper da ist und es heißt, er blies den Odem in seine Nase. Jetzt werde ich es schaffen, von hier Ihnen meinen Atem in die Nase zu blasen? Das ist unmöglich. Jeder, der schon mal eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht hat, weiß, für eine Mund-zu-Mund- oder eine Mund-zu-Nase-Beobachtung, Beatmung, muss man dem zu Beatmenden ganz nahe kommen. So kam Gott dem Menschen aus Staub, der noch leblos dort lag, ganz nahe und blies ihm in die Nase. Und dann sagt die Bibel, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das Hebräische ist hier an der Stelle wirklich interessant. Es heißt nämlich Nefesh Chaya. Nefesh heißt Wesen und Chaya heißt lebendig, also ein Lebewesen, ein lebendiges Wesen. Diese Formulierung, Nefesh Chaya, lebendiges Wesen, kommt schon mehrmals in 1. Mose 1 vor. Da heißt es von den Tieren im Meer, wo Gott sagt, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Nefesh Chaya. Und lebendige Tiere dann auf der Erde, alles heißen sie Nefesh Chaya, Lebewesen. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, er wurde ein Lebewesen. Es heißt nicht, der Mensch hatte eine Seele, es heißt, der Mensch wurde, er war eine Seele. Aber schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Dieser Odem des Allmächtigen wird auch Geist genannt. Das kommt daher, dass das hebräische Wort für Odem auch das Wort für Geist ist. Ruach. Das meint diesen Wind. Ja. Der Ruach Gottes, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Der Jakobus sagt etwas Interessantes. Er sagt, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Was ist tot? Tot ist, wenn der Körper keinen Atem mehr hat. So wie am Anfang der Körper leblos war und Gott ihn dann beatmete und durch den Atem Gottes der Mensch eine lebendige Seele, ein Lebewesen wurde, so ist der Mensch wieder tot, wenn er aufhört zu atmen. Materie, Atem. Er gibt zusammen ein Lebewesen, nimmt man den Atem weg, ist der Mensch tot. Was genau ist dieser Odem? Ist dieser Odem vielleicht irgendwie eine Art Bewusstsein, irgendetwas, das so durch uns durchfließt? Nun, Hiob sagt uns das relativ nüchtern. Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes wo? In meiner Nase. Jetzt machen wir ein Experiment. Wissenschaftliches Experiment. Sie nehmen sich ihre beiden Finger, halten sie unter die Nase und dann machen sie so. Das, was da gerade rauskommt, das ist der Odem, okay? Hat keine irgendwie wabernde Seele, kein Bewusstsein oder so. Es ist einfach pure Atemfähigkeit. Das meint die Bibel, wenn sie von dem Odem spricht, dem sogenannten Geist, den Gott uns gegeben hat. Die Möglichkeit zu atmen. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Immer und immer wieder betont die Bibel diesen Zusammenhang. Materie plus Lebensatem ergibt Lebewesen. Nimmt man vom Lebewesen den Lebensatem weg, bleibt nur noch Materie, Staub übrig. Der Körper zerfällt. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Und in Prediger 12, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott. Und jetzt wissen wir, mit Geist ist hier nicht irgendwie ein Denken oder ein Bewusstsein gemeint, sondern mit Geist ist dieser Odem gemeint, dieser Atem, der geht wieder zu Gott zurück. Gott hat den Lebensatem gegeben, der Atem kommt zu Gott wieder zurück, der Mensch wird zu Staub. In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn Stephanus sagt, als sie ihn steinigten, und er betete, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, nimm meinen Atem, ich werde jetzt sterben. Denn der nächste Vers sagt, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Dieses Wort wird auch von uns ganz oft verwendet. Wir sagen, er ist friedlich eingeschlafen. Ja, viele Menschen sagen das. Aber sie machen sich nicht bewusst, dass sie eigentlich eine biblische Idee dort zitieren, die sie manchmal gar nicht selbst glauben. Die Bibel macht deutlich, dass der Tod ein Schlaf ist. Nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. So sagt es zum Beispiel David in Psalm 13. Schau her und erhöre mich, o Gott, mein Herr, o Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Und das ist nicht nur eine Idee im Alten Testament, sondern Jesus selbst, Achtung, wir wollen ja immer auf Jesus schauen, was hat er dazu gesagt? Jesus selbst hat den Tod einen Schlaf genannt und er, der den Menschen geschaffen hat und er, der selbst tot war und lebendig war, dem sollten wir glauben in dem, was er sagt. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Die Geschichte ist eigentlich sehr interessant. Jesus hatte Freunde. Ich meine, alle Menschen waren seine Freunde. Er war gekommen, um alle zu retten. Aber in seiner Menschheit hatte er, weil seine Familie nicht besonders gut behandelt hat und auch die Leute oft schlecht zu ihm waren, die Pharisäer sowieso, er hatte auch Menschen, mit denen er besonders sozialen Kontakt pflegte, Menschen, die ihm besonders ans Herz gewachsen waren, die ihm so eine Art Ersatzfamilie boten. Und da waren Maria, Martha und Lazarus ganz vorne dabei. Sein Freund Lazarus war krank gewesen. Jesus war an einem anderen Ort, hatte zu tun. Und Lazarus hat sich gedacht, meine Güte, Jesus hat so viele Menschen geheilt. Er hatte Wunder getan, er ist durch Dörfer gezogen, manchmal war nicht ein einziger Kranker übrig. Bestimmt kann doch Jesus auch mich heilen, oder? Lazarus merkte, dass er nicht mehr lange hat. Und wahrscheinlich hat er gebetet, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Vater im Himmel, lass Jesus rechtzeitig kommen, damit ich noch weiterleben kann. Jesus hörte durch einen Boten, dass sein Freund Lazarus schwer krank ist. Und seine Jünger haben vielleicht erwartet, dass er sich auf den Weg macht und sofort seinen Freund rettet, aber irgendwie hatte er immer was anderes zu tun. Er machte keine Anstalten, Lazarus zu besuchen. Er hat nicht mal ein Wort gesprochen, wie bei dem Hauptmann, um den Lazarus gesund zu machen. Und jetzt sagt Jesus hier, unser Lazarus, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Nun, Jesus hat mit so einer Selbstverständlichkeit vom Schlaf gesprochen, dass die Reaktion der Jünger folgende war. Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Wir müssen ja nicht extra hingehen, nur damit du ihn aufwächst, im Sinne von, dass du mal den Wecker stellst. Also wenn er nur schläft, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber dieses Missverständnis löst Jesus auf. Es heißt hier, Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Jesus sprach den Tod so bildlich als oder so offen als Schlaf an, dass die Jünger es sogar missverstanden und dachten, er meint nur einen Schlaf, den wir in unserem Leben erleben. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Darauf nun sagt es Jesus ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Jesus hat von toten Menschen gesprochen, dass sie schlafen. So wie David vom Todesschlaf spricht, und so wie Stephanus, die Apostelgeschichte, vom Schlaf spricht. Matthäus heißt es hier, Matthäus 27, und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Oder Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 20, nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt worden. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Immer und immer wieder beschreibt die Bibel den Tod als einen Schlaf. So auch in Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es in 1. Thessalonicher 4, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvor kommen. Und dann spricht es ganz deutlich von den Toten in Christus, die auferstehen werden. Oh, herzlichen Dank. Also wir können sehr deutlich sehen, überall im Alten Testament, im Neuen Testament, im Leben von Jesus selbst wird der Tod als ein Schlaf bezeichnet, der beendet wird durch die Auferstehung. Die Toten werden auferstehen. Der entschlafene Lazarus sollte auferweckt werden. Nun, was machen denn die Toten, wenn sie schlafen? Was müssen wir uns denn unter diesem Schlaf vorstellen? Psalm 115, Vers 17. Die Toten rühmen den Herrn nicht. Keiner, der zum Schweigen herabfährt. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch stirbt, ist er nicht im nächsten Moment im himmlischen Chor und singt beim zweiten Tenor die Stimme, nicht wahr? Halleluja, preis den Herrn. Nein, 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 nein. Er rühmt den Herrn nicht. Er schweigt. Denn im Tod denkt man nicht an dich. Also es ist nicht nur so, dass er vielleicht stumm im Himmel ist, sondern er denkt nicht einmal. Er kann weder singen, noch sprechen, noch denken. Es ist also kein Schlaf, wo man abends viel gegessen hat und dann sehr merkwürdige Dinge träumt. Es ist ein Schlaf, bei dem man sich nicht bewusst ist, nicht erinnert. Vielleicht kennt jemand das. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt. Auf einmal kann ich mich als Kind ganz gut erinnern. Da ging ich abends ins Bett, legte mich auf meine Seite und im nächsten Moment wollte mich umdrehen und es war Tag. Manchmal hat man sowas, dass man so gar nichts träumt. Man schläft ein und schläft. Nee, man schläft ein, schläft auf. Nein, man schläft ein und man wacht auf und es sind 8 Stunden, 10 Stunden vergangen und man hat nichts mitbekommen. Ein Schlaf. Jesus sagt, die Toten rühmen nicht, man gedenkt nicht an sie. In Prediger 9, Vers 5 heißt es jetzt ganz unmissverständlich, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Der weise Salomo, der viel im Leben gesehen hatte und der zumindest in manchen Zeiten seines Lebens vom Heiligen Geist sehr erfüllt war, der wusste, solange wir noch lebendig sind, können wir Entscheidungen fällen. Solange wir lebendig sind, solange wir auf dieser Erde wandeln, solange unser Gehirn funktioniert, können wir uns für Gott oder gegen Gott entscheiden. Aber es kommt der Moment, wo wir die Schwelle übertreten, wo wir tot sind, dann denken wir nicht mehr, wir reden nicht mehr, wir können gar nichts, wir können auch uns nicht mehr umentscheiden. Deswegen zieht der Prediger Salomo die Schlussfolgerung und sagt, solange du noch lebst, solange du einen Puls hast, solange du noch atmen kannst, entscheide dich. Schiebe es nicht auf. Entscheide dich jetzt für Gott. In Tagen deiner Jugend, sagt er dann an einer Stelle. Die Toten wissen gar nichts. Und das ist kein prophetischer Text, das ist keine symbolische Sache, die man jetzt irgendwie noch auslegen muss. Das ist ziemlich auf den Punkt. Denn die Bibel macht die Dinge, die wirklich wichtig sind, immer sehr deutlich. Es stimmt, es gibt in der Bibel einige Aussagen, gerade in der Endzeitprophetie, die sind mit Symbolen und das ist sehr interessant und spannend. Und man muss ein bisschen studieren und tiefer graben. Aber die Dinge, die für unser ewiges Leben heilsnotwendig sind, entscheidend sind, die sind so unmissverständlich, dass jedes Kind es verstehen kann. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Eindeutig. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Eindeutig. Jesus sagt, ich komme wieder. Die Engel sagen, auf den Wolken des Himmels, wie ihr ihn habt kommen sehen. Eindeutig, keine metaphysische, allegorische Deutung. Wenn die Bibel über die allerwichtigsten Dinge spricht, sind die Aussagen so klar und deutlich, dass niemand sagen kann, oh, das habe ich nicht verstanden. Wenn die Bibel sagt, die Toten wissen gar nichts, braucht man kein Theologiestudium und kein Hebräisch. Das steht explizit hier in der Bibel. Sie wissen nichts. Prediger 9, Vers 10. Alles, was in der Hand zu tun verfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Also wenn die Bibel sagt, die Toten wissen nichts, dann meint das wirklich nichts. Weder Kunst, noch Kultur, noch Wissenschaft, noch Planen, noch Wirken. All das hört auf. Und das hat gewaltige Konsequenzen. Denn so wie die meisten Menschen glauben, dass die Menschen in den Himmel kommen, da würden die ja singen und loben und preisen und denken, oder? Oder in der Hölle würden sie auch denken, sowas wie, oh, wie schlimm, ja. All diese Mythen haben mit der Bibel nichts zu tun. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wenn der Mensch stirbt, sind alle Pläne vorbei. Viele Menschen denken vielleicht, naja, wer weiß, was nach dem Tod kommt. Vielleicht bin ich dann in einer höheren Existenz oder komme in ein anderes Leben. Dann kann ich ja weitermachen und mich vielleicht später noch entscheiden. Liebe Freunde, alles, was wir haben, um eine Entscheidung für Gott und dann später für das ewige Leben zu treffen, ist unser Leben jetzt. Die Bibel sagt, lehre uns, dass wir bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Zu wissen, dass wir sterben müssen, dass unser Leben ein Ende hat und dass dann es zu spät ist, sollte uns dahin führen, zu überlegen, wie wir unsere Zeit, die wir jetzt haben, nutzen, wie wir sie einsetzen. Nun, eine ganz interessante Geschichte ist von Petrus. Als Petrus zu Pfingsten erfüllt vom Heiligen Geist eine bemerkenswerte Predigt hält, so sehr, dass 3000 Leute sich noch auf der Stelle taufen lassen, weil es ihnen, wie die Bibel sagt, durchs Herz fährt und im Herzen zerschnitten sind und sie rufen, was sollen wir tun, ihr Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und Petrus führt sie zu Jesus und also zu einem Glauben an Jesus und sie bekehren sich und so weiter. In dieser Predigt sagt Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, der zu Pfingsten gekommen ist, Folgendes. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig von euch zu reden, von dem Stammvater David. Ich meine, jeder kannte David. David war einer der bekanntesten Könige Israels. Alle anderen Könige haben sich immer auf David zurückgeführt. Er war einer der großen Helden der Bibel. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Petrus im Jahre 31 nach Christus sagt, ihr wisst ja, dass vor ungefähr 1000 Jahren der David gelebt hat und ihr könnt heute noch auf den Friedhof von Jerusalem gehen oder zu den Gräbern und wir finden noch sein Grab. Vielleicht mit einer Grabplatte oder was auch immer, nicht wahr? Hier liegt König David begraben. Und um jedes Missverständnis auszuräumen, sagt derselbe Petrus, erfüllt vom selben Heiligen Geist, ein paar Verse weiter, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Geht es noch deutlicher? Petrus sagt im Neuen Testament, erfüllt vom Heiligen Geist. David, ein Mann Gottes, hat schwer gesündigt, das stimmt, er hat bereut, er ist erlöst, er hat an seinem Lebensende deutlich gemacht, dass er an den Erlöser glaubt. Dieser David, der ist gestorben, begraben worden und nach 1000 Jahren ist sein Grab noch in Jerusalem und nach 1000 Jahren kann Petrus erfüllt vom Heiligen Geist sagen, David ist nicht im Himmel, er ist tot. Er ist im Grab. Er wartet auf die Auferstehung. So wie alle anderen auch. Die einzigen Ausnahmen, die uns die Bibel berichtet, sind Henoch und Mose, Elia, die wir namentlich kennen, von denen die Bibel explizit sagt, dass sie als, wie soll man sagen, als Beispiele, als Referenzen sozusagen von Gott schon vorzeitig in den Himmel genommen worden sind. Für alle drei wird das quasi explizit gesagt, dass man sich nicht wundert, damit wir wissen, dass das eine reale Hoffnung ist, die wir haben. Aber David ist nicht in den Himmel aufgefahren. David erging es so wie allen anderen Gläubigen. Sie liegen im Grab. Hiob hat über diese Frage lange nachgedacht. Das heißt hier sehr poetisch in Hiob 14, Vers 10. Der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt. So legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Sie wissen schon, es kommt der Zeitpunkt, wo die Himmel nicht mehr sein werden. Die Offenbarung sagt, wenn Jesus wiederkommt, da steht, der Himmel wich zusammen wie eine Buchrolle. Der Zeitpunkt kommt, wo das nicht mehr gilt. Der Zeitpunkt kommt, wo der Himmel zusammenfällt. Wenn Jesus in den Wolken des Himmels wiederkommt, wenn mit dem Schall der Posaune die Toten auferstehen werden. Bis dahin, bis zu diesem Punkt der Auferstehung, werden die Toten nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Ich weiß nicht, ob Sie auf dem Weg hierher mal nach oben geschaut haben. War heute der Himmel noch da? Der Himmel war heute noch da. Ich habe geschaut. Solange die Himmel noch sind, werden sie nicht aufgeweckt, die Toten. Oh, dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setztest und dann wieder an mich gedächtest. Aber wird der Mensch, wenn er stirbt, leben? Das war die Frage. Hiob wusste ganz genau, dass der Mensch, wenn er stirbt, nicht sofort irgendwo hingeht. Er wusste, der Mensch vergeht, er wird zu Staub, weil der Atem wieder zu Gott zurückgeht. Er wusste, die Menschen verrinnen, sie sind dann irgendwo im Grab, zerfallenen Moleküle. Die Frage, die Hiob hatte, wird der Mensch irgendwann mal wieder leben? Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Mit anderen Worten, das braucht Zeit. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen. Hier wusste, er sagt an anderer Stelle, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich werde ihn sehen. Am Ende, nicht wahr? Wenn man sagt, aus meinem Fleisch heraus, aus meinem Körper heraus werde ich ihn sehen, wenn der Erlöser kommt und mich ruft. Wir haben gesehen, die Toten werden auferstehen, wenn der Sohn Gottes, wenn Michael, sie rufen wird. Dann stehen die Toten auf, dann sind sie lebendig. Und damit die Menschen das Jesus wirklich glaubten, hat er ihnen gezeigt, dass er die Macht hat, den Tod zu besiegen, dass er die Macht hat, den Toten wieder Leben zu geben. Deswegen wartete er, als sein Freund Lazarus im Sterben lag. Nicht, weil ihm Lazarus egal war. Nicht, weil er dachte, Lazarus, wen juckt schon Lazarus? Nein, 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 nein. Er wollte an Lazarus ein besonderes Wunder demonstrieren. Jesus hatte von seinem Tode geredet, nicht wahr? Er hatte gesagt, Lazarus ist gestorben. Er wartete so lange, bis Lazarus sogar mehrere Tage tot war. Jesus hatte vorher schon Menschen von den Toten auferweckt, insbesondere den Sohn der Witwe von Nain, ihren einzigen Sohn und auch die Tochter des Jairus. Aber in beiden Fällen waren die Menschen gerade erst gestorben und man war gerade auf dem Weg zur Beerdigung oder die Tochter des Jairus war gerade noch in ihrem Bett und Jesus hat sie auferweckt. Aber jemand hätte sagen können, naja, wer weiß, ob die wirklich tot waren. Vielleicht waren sie nur so quasi im Koma. Vielleicht waren sie so fast tot. Ja, vielleicht war da noch ein bisschen Leben in ihnen, dann war das kein so großes Wunder. Und um deutlich zu machen, dass Jesus die Toten auferwecken kann, hat er jetzt gewartet und gewartet und gewartet, bis der Lazarus so tot war, dass man nicht mehr tot sein konnte. Er war so tot, dass als er sich dann anschickte, ihn aufzuwecken, die Leute schon sagten, mach das nicht, er riecht schon. Er riecht schon. Mach es nicht. Liebe Freunde, manchmal warten wir auf Jesus und wundern uns da, warum andere Erfahrung mit Jesus machen und wir in unserer Situation keine Hilfe bekommen. Vielleicht hat sich das Lazarus auch gefragt. Er hat irgendwann wahrscheinlich gebetet und Jesus kam nicht. Und dann ist er eingeschlafen, ohne die Antwort gesehen zu haben. Aber ich glaube, er hat im Glauben daran festgehalten, dass das so das Beste war. Er wusste ja nicht, dass Jesus die ganze Zeit in Gedanken bei ihm war und gesagt hat, ja, Lazarus, halte aus, stirb erstmal und sei dann ein paar Tage tot, dann kann ich an dir etwas zeigen, was ich an keinem anderen gezeigt habe. Er kommt, es war der vierte Tag, Lazarus war schon tot am vierten Tag und Jesus lässt den Stein beiseite rollen, betet und spricht diese Worte, Lazarus, komm heraus. Und was dann passiert ist, ist sehr simpel. Lazarus hatte 4 Tage zuvor in seinen letzten Minuten an Gott, den Vater, gedacht, an Jesus gedacht. Er hatte bis zuletzt wahrscheinlich gehofft, dass er noch kommt. Hat dann gemerkt, dass er wird wohl nicht mehr kommen. Hat sein Leben Gott in die Hände gegeben. Hat seine Augen zugemacht. Hat seine Augen aufgemacht. Plötzlich gemerkt, dass er sich nicht bewegen kann, nicht wahr? So eingemummelt und es war ganz dunkel, hat dann so ein bisschen sich die Sachen vom Gesicht gerissen und festgestellt, er ist in einem großen Grab, nicht wahr? 4 Tage waren vergangen, er hatte nichts gemerkt. Er war im Bett eingeschlafen, jetzt lag er da in dieser Grube und er ist dann so Mumie rausgegangen. Und wer hat er gesehen? Jesus. Jetzt stellen Sie sich mal vor, nur hypothetisch, dass all das, was Sie gerade gesagt haben, alles, was Sie in der Bibel studiert haben, nicht wahr wäre und dass entgegen der klaren biblischen Lehre die Menschen sofort in den Himmel gehen. Das würde ja bedeuten, dass Lazarus bei seinem Tod in den Himmel kam und auf den goldenen Straßen ging, nicht wahr, und im Chor mitgesungen hat und Palmen gewedelt hat. Und während gerade die Chorprobe war und er gerade singen wollte, würdig ist Gott zu nehmen, Ehre, Preis, und hört er diesen Handy anrufen, nicht wahr? Lazarus, komm wieder runter. Ne, übertreibe ein bisschen, aber Wären Sie gegangen? Ich bin im Himmel. Was soll ich auf der Erde? Aber das sagt Lazarus nicht. Lazarus kommt nicht und sagt, ich beschwert sich nicht. Ich war schon so weit, ich war schon im Himmel. Ich war schon, wo ich sein wollte. Was soll ich wieder auf der Erde? Nein, 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 nein. Er sagt nichts davon. Denn er war nicht im Himmel. Er hat doch nicht im Chor gesungen. Er hat doch keine Palmen gewedelt. Er war einfach tot. Tot. Ohne Wissen, ohne Planen, ohne Wissenschaft. Ein Schlaf. Warum glauben so viele Menschen, dass der Mensch irgendwie ein Bewusstsein, etwas hat, was den Körper danach verlässt, das irgendwo umherschwebt, so als eine Art Seele oder so? Wussten Sie, dass das Wort Seele in der Bibel ca. 1600 Mal vorkommt? Weiß jemand, wie oft das Wort Seele mit dem Adjektiv unsterblich vorkommt? Unsterbliche Seele, wie oft? Von den 1600 Mal? Null. Nada. Zero. Nicht ein einziges Mal. Die Bibel kennt den Begriff unsterbliche Seele nicht. Im Gegenteil, sie kennt den Begriff, die Seele, die sündigt, soll sterben. Sie kennt den Begriff sterbliche Sünde. Warum? Weil die Seele ist die Verbindung von Materie und Geist. Körper und Atem. Und das ist sterblich. Ein Lebewesen ist sterblich. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Wir benutzen das Wort Seele genauso. Wir sagen, in diesem Dorf wohnen 1000 Seelen. Und meinen nicht 1000 Geister, die da herumschweben, oder? Wir meinen Menschen. Wir sagen, die Bibel sagt, es waren 8 Seelen auf der Arche Noah. Die hatten mal Fleisch und Blut. Das waren Menschen. Die Seele ist sterblich, denn die Seele ist ein Lebewesen. Die Idee der unsterblichen Seele ist eine Idee der griechischen Philosophie. Das ist Sokrates, Platon, Aristoteles und ist von da in die Kirche hineingeflossen durch Theologen, die sich viel mit der griechischen Philosophie beschäftigt haben, für meinen Geschmack deutlich zu viel. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Die Bibel sagt nicht, wir können wählen zwischen ewigem Leben im Himmel und ewigem Leben in der Hölle. Nein, nein, nein. Sie sagt, wir können wählen zwischen ewigem Leben und Tod. Sie sagt nicht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der ihn glaubt, nicht ewig in der Hölle lebt, sondern ewig im Himmel lebt. Nein, nein, nein. Dort steht damit, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben die Wahl zwischen nicht existieren und ewigem Leben. Nicht zwischen ewigem Leben in der Hölle oder ewigem Leben im Himmel. Kein Mensch hat ewiges Leben in sich. Denn die Bibel sagt, dass Gott allein, und ich denke, wir alle wissen, was das Wort allein bedeutet, das ist exklusiv, nur er allein hat Unsterblichkeit. Ja, wir erstreben Unvergänglichkeit. Wir wollen einmal ewig mit ihm leben, weil wir in seiner Gegenwart leben, weil wir mit ihm verbunden sind. Wir können von ihm Leben haben, so wie Adam auch und Eva ewiges Leben hätten haben können, wenn sie immer weiter Zugang zum Baum der Erkenntnis, zum Baum des Lebens gehabt hätten. Der Baum des Lebens war quasi wie eine Tankstelle. Sie konnten immer weiter leben, solange sie davon aßen. Ab dem Zeitpunkt, wo sie keinen Zugang mehr dazu hatten, waren sie sterblich. Kein Mensch hat in sich die Quelle des Lebens, die hat Gott allein. Die Bibel sagt, die Toten werden auferweckt werden, dann unverweslich, wenn Jesus wiederkommt. Woher kommt also diese Idee, dass der Mensch in sich selbst Leben hat, das nicht vergehen kann? Sie kommt nicht aus der Bibel. Aber die Bibel sagt uns, dass am Ende der Zeit dämonische Geister, gefallene Engel, die Menschheit verführen wollen. Und es heißt, dass der Satan sich selbst verkleidet als ein Engel des Lichts. Mit anderen Worten, der Satan wird seine Verführungen so verkaufen, dass sie auch für einen Christen, der so ein bisschen die Bibel sich auch ein bisschen auskennt, für sehr plausibel das erscheinen lässt. So wie bei Eva. Der erste Aussagesatz von Satan, Der erste Satz war ja eine Frage, sollte Gott gesagt haben. Aber der erste Aussagesatz, den Satan einem Menschen gegenüber hier gemacht hat, den wir in der Bibel sehen können, ist, ihr werdet nicht sterben. Das war die erste Predigt über die unsterbliche Seele. Was er damit sagte, egal was ihr macht, egal ob ihr diese Existenz oder jene Existenz habt, ihr werdet nicht sterben. Ihr habt Leben, ob jetzt in der Existenz oder der, aber ihr werdet nicht sterben. Aber genau das hatte Gott gesagt. Wenn ihr euch gegen mich entscheidet, werdet ihr sterben. Heute gibt es viele Menschen, die glauben, sie könnten mit den Toten Kontakt aufnehmen. Sie erzählen vielleicht sogar von Erfahrungen, wie in Wesen erschienen, so in Halbgeisterform, die so aussahen wie der Verstorbene und so sprachen wie der Verstorbene und Dinge wussten wie der Verstorbene. Aber liebe Freunde, am Ende der Zeit, wenn eine Zeit kommt, von der Jesus Christus sagte, es werden viele falsche Propheten und viele falsche Christus aufstehen, es werden viele Zeichen geschehen, brauchen wir einen Glauben, der dem Wort Gottes mehr glaubt als unseren Sinnen. Mit anderen Worten, wenn ich zu Hause sitze und wenn ich nach Hause komme und meine Oma, meine verstorbene Oma, auf der Couch sitzt, dann brauche ich den Glauben, der weiß, die Toten wissen nichts. Du bist nicht meine Oma. Die Geschichte wird erzählt von einer Frau, die ihren Mann verlor und die Nachricht war, er sei im Krieg gestorben und sie war alleine. Und irgendwann traf sie auf Menschen, die sie einluden zu solchen Seancen, wo man mit den Toten Kontakt aufnehmen kann. Und die dachte sich, naja, mal schauen, was das so ist. Und tatsächlich, die Geschichte wird erzählt, wie sie dort dann Kontakt aufnahm und plötzlich sie meinte, ihren Mann zu sehen, der Dinge wusste aus ihrem gemeinsamen Leben, die doch unmöglich jemand anders wissen konnte. Der sprach wie ihr Mann und tat all diese Dinge. Und so lebte sie einige Jahre in diesem Glauben, bis irgendwann eines Tages die Tür klopfte. Und sie machte die Tür auf. Und vor ihr stand ihr echter Mann. Der war nie gestorben. Der war verschollen gewesen. Kam nach Jahren aus dem Krieg zurück. Und sie stellt sich die Frage, mit wem habe ich denn dort gesprochen? Der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Er sieht aus wie eine Schlange. Er stellt sich, wenn es nötig ist, sogar hinter den Petrus. Aber wenn er der Bibel widerspricht, ist er der Satan. Ganz egal, wie christlich er sich gibt. Die Bibel hat einen Grund, warum sie jegliche Kontaktaufnahme mit den sogenannten Toten verbietet. Das ist eine direkte Kommunikation mit den Dämonen. Wenn wir wissen, was die Bibel über den Zustand der Toten sagt, können wir diese Verführung aus unserem Leben ausschließen. Wenn wir das nicht glauben und immer noch so diesen Ideen nachhängen, dass die Toten vielleicht irgendwo sind und weiterdenken, sind wir offen. Dann haben wir das Fenster mindestens, wenn nicht die Tür, geöffnet, damit der Satan uns verführen kann. Aber vielleicht wird jemand jetzt am Ende sagen, aber Moment einmal. Ich erinnere mich, als Jesus am Kreuz hing, da sind doch zwei andere Menschen mit ihm gekreuzigt worden, zwei Verbrecher, die zu Recht dort ans Kreuz genagelt worden sind. Und hat, nachdem beide ihn verspottet haben und beide ihn gelästert haben, hat nicht einer sich noch bekehrt, quasi auf den letzten Metern seines Lebens, hat nicht einer noch die Kurve gerade so gekriegt. Und als er Jesus beobachtete, sein Verhalten, seine Worte, festgestellt, das muss der Messias sein, hat nicht dieser Mann gesagt, Herr, gedenke an mich, wenn du deine Königsherrschaft kommst. Und hat dann nicht Jesus dort in Lukas 23 zu ihm gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein? So steht es auch in der Bibel. Also in quasi jede Übersetzung. Elberfelder, Luther, Zürcher, Schlachter. Was machen wir jetzt? Nun, schauen wir mal ein Originalmanuskript an. Hier, das ist genau die Stelle. Und schauen Sie mal hier, da geht's los. Amen, lego, soi, simeron, mit, emu, etento, paradiso. Was fällt Ihnen auf? Gar nicht so einfach zu lesen, oder? Warum? Man weiß erstmal nicht so genau, wo die Worte aufhören und enden, oder? Alles groß geschrieben, kein Zwischenraum zwischen den Worten, kein Punkt und Komma. Können Sie das sehen? Hier kann man seitenweise lesen ohne Punkt und Komma. Geht immer weiter, ja? Die Leute müssen damals ein bisschen klüger gewesen sein, die konnten das relativ schnell lesen. Wieder ein Beweis dafür, dass wir vielleicht nicht so klug sind wie im Vergleich zu den Leuten früher. Aber die konnten das gut lesen. Wenn man das mal jetzt überträgt, so in lesbares Griechisch, Amen, Lego, Soi, Semeron, Metemu, Eze, En, To, Paradaiso, dann, und das wörtlich übersetzt, dann sieht das so aus. Amen ist wahrlich. Ja, Amen. Lego, ich sage, also ich sage, erste Person, Soi, dir, Semeron, heute. Mit, das kann man sich fast denken, Emu, mir, Eze, wirst du sein, En, in, To, dem, Paradiso, Paradies, also wahrlich, ich sage dir, heute mit mir wirst du sein in dem Paradies. Und jetzt ist die Frage, wo im Deutschen, um das einen Sinn zu machen, muss irgendwo ein Komma setzen, muss irgendwie das strukturieren. Wenn ich das Komma hier hinsetze, dann heißt es, wahrlich, ich sage dir, heute mit mir wirst du sein im Paradies. Das ist, wie die meisten das verstehen. Wenn ich das Komma aber nicht da setze, sondern da setze, dann heißt es, wahrlich, ich sage dir heute. Ich sage dir heute. Was sagst du mir? Was sage ich dir? Mit mir wirst du sein im Paradies. Also von der Grammatik ist es absolut möglich, dass Jesus nicht gesagt hat, nicht, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein, sondern er hätte genauso gut sagen können, wahrlich, ich sage dir heute, wo ich am Kreuz hänge und du denkst, ich bin ein Verbrecher, heute sage ich dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Grammatisch vom Griechischen ist beides möglich. Man kann es nicht entscheiden. Müssen wir auch nicht, weil es gibt andere Bibeltexte, die uns helfen zu verstehen. Was hat denn jetzt Jesus gesagt? Zum Beispiel Johannes 20. Als Jesus am Auferstehungsmorgen, am Sonntag, von Maria Magdalena getroffen wird, sagt er, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Also Jesus sagt am Auferstehungssonntag, ich war noch nicht bei Gott. Ich war noch nicht beim Vater, ich bin noch nicht aufgefahren. Okay, wenn er am Sonntag noch nicht im Himmel war, kann er dann am Freitag schon im Paradies gewesen sein? Unmöglich. Also, wenn wir übersetzen, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann hat Jesus entweder am Freitag oder am Sonntag gelogen. Und ist nicht der Messias, dann bricht alles zusammen. Aber wenn wir, was genauso möglich ist, den Satz so verstehen, wahrlich, ich sage dir, heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradies sein, dann stimmt das mit Johannes 20 überein und dann macht der Satz auch richtig Sinn. Denn dann sagt Jesus, heute an diesem Tag, wo ich wie ein Verbrecher gekreuzigt werde, heute sage ich dir, du kannst heute Heilsgewissheit haben. Du stirbst zwar heute, aber ich sage dir, wenn ich wiederkommen werde, wenn die neue Erde geschaffen werden wird, dann wirst du bei mir sein. Ich werde dich auferwecken. Jesus sagt, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Das ist der letzte Punkt hier. Jesus deutet hier etwas Außergewöhnliches an. Etwas, das wir kaum richtig verstehen können, nämlich, dass als Jesus von den Toten auferstand, war das nicht wie die Auferstehung von Mose, der begraben worden ist und dann ja auferweckt worden ist, wie Judas sagt. Auch nicht wie die Auferweckung von Lazarus oder von der Tochter des Jairus. Denn dort war es immer die Macht Gottes, die ihn auferweckte. Als Jesus auferweckt worden ist, da hat er sich selbst das Leben gegeben. Er hat den Tod besiegt. Die Bibel sagt, er hat den Schlüssel zum Totenreich. Den anderen war aufgeschlossen worden, aber er schließt von innen auf. Er war ja Gott und Mensch. Er hat den Satan besiegt. Er hat den Tod besiegt. Und deswegen sagt er, ich bin die Auferstehung. Er sagt nicht nur, ich bin auch auferstanden. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Liebe Freunde, was wir heute gelernt haben, ist im Grunde genommen eigentlich relativ simpel. Es braucht nur deswegen so viele Bibelverse, weil wir so oft mit anderen Ideen groß geworden sind, die uns vielleicht so tief eingebrannt sind, dass wir es eine Zeit lang brauchen, bis wir da durchbrechen zu der simplen biblischen Idee, der Mensch hat kein Leben in sich, sondern der Mensch lebt, weil Gott leblose Materie angehaucht hat, seinen Atem gegeben hat. Und solange der Atem da ist, lebt der Mensch. Wenn der Atem weg ist, hört der Mensch auf zu leben. Wenn er stirbt, weiß er nichts, kann er nichts, sagt nichts, lobt nichts, denkt nichts. Es ist so, als ob er gar nichts mitbekommt. Dann, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels, wird er durch seine Stimme mit der Macht, mit der er sich selbst auferweckt hat und mit der er auch den Lazarus auferweckt hat, die Toten rufen und sie werden auferstehen, unverweslich. Und wenn sie dann rufen, wie wir gelesen haben und studiert haben am Tag der Auferstehung, bei der Wiederkunft, dann werden sie rufen, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Die Idee ist, sie haben Todesangst vielleicht gehabt, sie lagen auf dem Bett, sie hatten Schmerzen und der Tod kam und sie glaubten an Jesus und sie waren sich nicht ganz sicher, was passiert jetzt vielleicht, wie wird es sein, wenn ich sterbe? Und dann haben sie die Augen zugemacht und sie haben die Augen aufgemacht und 100, 200, 3000 Jahre, was immer, sind vergangen und vom Tod haben sie nichts mitbekommen, gar nichts. Und sie rufen aus, Totenreich, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das war der Tod? Die biblische Botschaft vom Tod macht wirklich Hoffnung. Denn sie zeigt uns, es ist keine Qual. Es ist auch nicht so, dass einige schon im Himmel sind und schon auf uns herabgucken und wir vielleicht Angst haben, ob die uns jetzt sehen, was wir tun. Nein. Die Menschen sind tot. Und wenn Jesus kommt, gibt er jedem das Leben wieder, der im Glauben an ihn gestorben ist. Damit wir auf ewig mit ihm leben können, müssen wir die Lebenszeit, die wir jetzt haben, nutzen. Wir müssen sie nutzen, um eine Entscheidung für Jesus zu fällen. Wer von uns möchte heute sagen, ich glaube, dass Jesus meine Auferstehung und mein Leben ist? Gibt es jemanden, der sagt, das ist mein Glaube? Gott sei gelobt. Wollen wir noch gemeinsam aufstehen für ein Abschlussgebet? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast und dass wir erkennen, was die Bibel über den Zustand der Toten sagt. Das ist ein Thema, bei dem es viel Verwirrung gibt, das uns auch persönlich betrifft, berührt. Aber wir danken dir, dass die Bibel klar und deutlich ist und das über die ganzen Seiten der Bibel verstreut und dass Jesus selbst dieses Thema so eindeutig uns erklärt hat, dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen. Sondern wenn wir Angst haben müssen, dann nur davor, dass wir unsere Zeit, unsere Lebenszeit vergeuden und auf eine spätere Rettung hoffen, die es nie geben wird. Wir müssen Angst davor haben, uns vom Satan verführen zu lassen, wenn wir falschen Lehren anhängen. Aber wenn wir deinem Wort vertrauen, dürfen wir sicher sein, dass unser Leben in dir geborgen ist. Und dass, wenn wir sterben, du die Macht hast, uns wieder zum Leben zu erwecken, an jenem großen Tag, wenn wir erleben werden, dass du wiederkommst in den Wolken des Himmels und die Toten auferstehen. Wir danken dir, dass du uns das offenbart hast und dass du uns in diesem Studium auch weiter segnen möchtest. Amen.